Wie kommt man am schnellsten zum Frieden? Ist eigentlich ganz einfach. Ja, man sperrt alle ein, die Krieg machen wollen und sagt ihnen, hier kommt keiner raus, bevor nicht Frieden herrscht. So hat man das jedenfalls schon mindestens einmal erfolgreich gemacht, vor 30 Jahren nämlich, auf einer Militärbasis in den USA. Und von diesem Friedensschluss wollen wir euch heute erzählen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Es geht heute also um den Friedensvertrag von Dayton. Vor Weihnachtszeit 1995. Nur das Blöde ist, wie immer, wenn wir euch von Frieden erzählen wollen, dann kommen wir nicht drum herum, euch auch vom Krieg zu berichten. Denn ohne Krieg muss ja auch kein Frieden geschlossen werden. Der Krieg, der da in Dayton beendet werden sollte, wie gesagt auf einem Militärstützpunkt ziemlich in der Pampa von Ohio, das war der Bosnienkrieg. Und dieser Bosnienkrieg wiederum war Teil einer ganzen Reihe von Kriegen, die als Jugoslawienkriege bekannt sind. Wir arbeiten uns heute Stück für Stück durch, versprochen, bis wir dann in Dayton ankommen. Aber wie immer fangen wir vorne an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Und jetzt kommt's, Matthias. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Moin, moin.
Diese Jugoslawienkriege sind auch bekannt als Balkankriege. Ne? Und der Balkan, diese Halbinsel von den Alpen bis runter ans Schwarze Meer, vor allem der westliche Balkan, das ist schon eine sehr besondere Region in Europa.
Ja, weil dort sehr viele Ethnien, sehr unterschiedliche Ethnien lebten und immer noch leben. Es gab immer Spannungen zwischen ihnen, es gab unterschiedliche Interessen der einzelnen Ethnien und es gab immer Versuche einzelner Ethnien, die Hegemonie über die anderen zu erreichen. Gleichzeitig strebten aber viele einzelne Völker auf dem Balkan nach Unabhängigkeit. Mhm. Das alles war ein brisantes Gemisch, weil sich eben auch europäische und andere Großmächte einmischten, die ihrerseits nun wiederum politische Interessen einbrachten und so den Konflikt nicht etwa befriedeten, sondern mit weiteren Problemen einfach aufgeheizt haben.
Das hast du jetzt aber im Grunde den Balkan, den Westbalkan, für alle Zeiten durchbeschrieben. Egal, wer diese großen Mächte waren, ob europäische Großmächte, Osmanische Reich, was auch immer. Wo steigen wir heute auf dem Zeitstrahl ein, Matthias? Also wann brodelte es zum Beispiel mal so richtig auf dem Balkan?
Ja, also ich habe ausgesucht, Mitte der 1880er Jahre, da brodelte es wieder mal gewaltig. Einige Völker des Balkans wollten sich von der osmanischen Herrschaft befreien und eben eigenständig werden. Dabei bekamen sie Unterstützung von Russland, das sich, damals wie heute übrigens, als Beschützer einer christlich-slawischen Kultur verstanden hat und deshalb auf Seiten der nach Unabhängigkeit strebenden Völker in den russisch-osmanischen Krieg eintrat. 3 Jahre Krieg, dann wurde 1878 beim Berliner Kongress beschlossen, Rumänien, Serbien und Montenegro werden selbstständig. Zudem bekommt Russland Südbessarabien, das kennen wir heute als Moldau, und Teile Armeniens. England erhielt Zypern und Österreich-Ungarn bekam Bosnien-Herzegowina. Aber der Balkan selbst, der blieb eben einfach ein Pulverfass.
Wie zum Beispiel, ich springe mal ein bisschen ins Jahr 1914, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen hier in einer Stunde History, Matthias, denn im Balkan in Sarajevo nimmt eben 1914 der Erste Weltkrieg seinen Lauf. Denn die Region war in den Jahren zuvor, du hattest es ja auch schon angedeutet, so ein Spielball der europäischen Mächte, Großmächte geworden.
Ja, und es gibt eben Historiker oder Experten, die sagen, der Balkan ist zu etwas geworden wie der Nahe Osten Europas. In kurzer Zeitfolge kam es zu 2 Kriegen gegen das Osmanische Reich. Im Zweiten Krieg kämpften 1913 Bulgarien gegen Griechenland und Österreich um einen Teil Makedoniens. Obwohl Bulgarien und Griechenland ein Jahr zuvor noch gemeinsam mit Serbien gegen die Osmanen gekämpft hatte. Du siehst also ein ziemliches Durcheinander. Problematisch waren nicht nur die Kriege an sich, sondern vor allem die Tatsache, dass immer mehr europäische Großmachtsinteressen tangiert waren. Während in Europas Hauptstädten über die Beherrschung des Balkans nachgedacht wurde, stand das Osmanische Reich vor dem Zusammenbruch. Und das wiederum destabilisierte einen Großteil der europäischen Politik, weil es eben Unterstützer der Osmanen ebenso gab wie jene, die aus einem Zusammenbruch des Landes eigene Vorteile sich erhofften.
Nach dem Ersten Weltkrieg aber, Matthias, entsteht dann im westlichen Balkan etwas Neues, eigentlich interessant. Da entsteht ein Königreich in Zeiten, wo Königreiche in Europa eigentlich untergehen, nämlich das Königreich Jugoslawien. Das will ich mal eben sagen, es war ein Vielvölkerstaat mit Kroaten, Serben, Bosniern, Montenegrinern, Makedonen, Kosovaren und Slowenen. Ja? Also dieses Konstrukt Jugoslawien, ganz schön mächtig, ganz schön groß, sollte auch nach dem Zweiten Weltkrieg Bestand haben. Dann aber als sozialistische Republik Jugoslawien.
Ja, es ist kompliziert, ich gebe es zu. Wir werden das auch gleich noch ein bisschen intensivieren, aber ein bisschen vorab schon. Es gab nach dem Rücktritt des jugoslawischen Königs Peter II. Eine föderative Volksrepublik unter Führung Titos. Und darin waren eben diese vielen Ethnien, die du eben genannt hast, vereinigt, die vorher teilweise gegeneinander gekämpft hatten. Tito selbst genoss sehr hohes Ansehen beim Volk. Er hat im Zweiten Weltkrieg als Partisan erfolgreich gegen die Deutschen gekämpft. Im Nachkriegs-Jugoslawien blieben die ethnischen Konflikte zunächst einmal unter dem Teppich oder sie drangen nicht zu uns nach außen, aber sie blieben erhalten, wie eben die Geschichte nach Titos Tod im Mai 1980 zeigen wird.
Also alles in allem seht ihr schon jetzt, schon relativ schnell am Anfang, ne, dass das eine sehr besondere Region in Europa ist, dieser Balkan mit so vielen kulturellen Einflüssen. Wenn ihr die Gegend kennt oder vielleicht mal bereist habt, wisst ihr ja, was es da alles zu sehen gibt und zu schlemmen gibt und was es so an Geschichte zu entdecken gibt, aber was es da eben auch so an Konflikten gibt in der Region. Wie gesagt, wenn ihr mal in Kroatien oder Serbien oder vor allem auch in Bosnien wart, dann seht ihr Spuren dieser Konflikte tatsächlich auch immer noch mit dem bloßen Auge. Und wenn ich jetzt Sie frage, Herr Mapes-Niedig, woran es liegt, dass diese Region so viele Konflikte erfahren hat, was sagen Sie mir dann?
Ich glaube, die Region hat gar nicht mehr Konflikte als der Westen Europas, wenn man sich das über einen längeren Zeitraum ansieht. Nur sind die Konflikte anderer Art. Und das hat historische Gründe. Man muss sich das so vorstellen, die Mächtigen auf dem Balkan, die haben es für klug gehalten, in diesen großen Reichen im Osten Europas die verschiedenen Volksgruppen gegeneinander auszuspielen. Mhm. Und das führte dann zu Konflikten innerhalb dieser Staaten. Und im Westen, da haben die Mächtigen alle versucht, die Bevölkerung ihrer Länder zu homogenisieren, zu vereinheitlichen. Und da gab es dann mehr Konflikte zwischen den Staaten. Und ja, die Zahl der Konflikte, wenn man mal die ganze Neuzeit betrachtet, ist im Westen Europas deutlich höher als im Osten Europas. Es waren immer ethnische Konflikte, also nie Eroberungskriege oder ideologische Kriege.
Sagt Norbert Mapes-Niedig bei uns in einer Stunde History. Er ist Journalist und Autor und großer Kenner des ehemaligen Jugoslawiens, des heutigen Balkans, der heutigen Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Schön, dass Sie da sind, Herr Mapes-Niedig.
Ja, gern.
Wenn wir dann also davon ausgehen, dass das so eine konfliktreiche Region Europas ist, was wir ja immer gerne mal wieder sagen, haben wir vielleicht auch eine kleine Wahrnehmungsstörung? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, da haben wir eine kleine Wahrnehmungsstörung, natürlich genährt von den Ereignissen der 90er Jahre, von den Kriegen der 90er Jahre. In dieser Zeit herrschte in Europa ja ein jahrzehntelanger Frieden, der da zum ersten Mal gebrochen wurde. Aber wie gesagt, wenn der Zeitraum länger ist, dann ändert sich das Bild sehr radikal.
Vielleicht ist Teil dieser Wahrnehmungsstörung auch die Zeit unter Tito. Bei der sind wir gerade angekommen. Tito hat nach dem Zweiten Weltkrieg, Herr Mapes-Niedig, Sie wissen das bestens, in Jugoslawien das Sagen gehabt, diktatorisch regiert. Und dieses Jugoslawien war nun eben ein Staat mit allen unter einem Dach, mit Kroaten, mit Serben, mit Bosnien, Slowenen, Montenegrinern und Mazedonen. Und dieser Staat wirkte vermeintlich friedlich. War er das auch?
Ja, sicher. War er. Also es hat ja keine bewaffneten Konflikte und ja auch keine subwichtigen Konflikte gegeben zwischen 1945 und 1991. Das war keine Täuschung, das war tatsächlich so.
Ja, und aber worauf Tito, ich vielleicht hinaus wollte, zu welchem Preis dieser innere Frieden erkauft wurde. Immerhin war es ja schon eine Diktatur.
Also Tito war kein Diktator in dem Sinne, dass er jetzt alle Fäden der Macht bei ihm in der Hand gehalten hätte.
Okay.
Der hatte mehr so eine schiedsrichterliche Autorität. Und das hieß, in allen großen Konflikten hat er das letzte Wort. Und das war dann auch nicht mehr hinterfragbar. Und Titos Name stand sogar namentlich in der Verfassung. Also das war ein weltweites Unikum. Aber er hat auch sozusagen den Keim zur Zerstörung dieses Landes selbst gelegt. Eigentlich war es eine bequeme Art, die Herrschaft auszuüben. Ja, man hat von Anfang an nicht mit einem Volk, das sich dann vielleicht erhebt, wie das in den kommunistischen Regimen in den anderen osteuropäischen Ländern der Fall war, zu tun gehabt, sondern mit vielen Völkern, die man dann auch gegeneinander ausspielte. Und Tito hat eigentlich seit den 1970er Jahren immer auf ein ethnisches Gleichgewicht geachtet. Also darauf aufgepasst, dass keine Volksgruppe sich benachteiligt fühlen sollte. Und das hieß dann, die Länder werden extrem durchquotiert. Alle Posten und Ressourcen werden nach ethnischer Zugehörigkeit verteilt. Und das heißt dann natürlich auch nicht nach Qualifikation. Hm. Und das war einerseits war verdienstvoll, weil im Jugoslawien der Zwischenkriegszeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg, da war das ganz anders gewesen. Da gab es eine erhebliche serbische Dominanz. Aha. Aber andererseits war das auch verhängnisvoll, weil damit hat er im Staat der nationalen Zugehörigkeit eine Bedeutung gegeben, die sie im Alltag überhaupt gar nicht hatte und die sie gar nicht hätte haben müssen.
Diese serbische Dominanz im Abyssinidik, die würde mich mit Blick auf das, was wir später heute noch in eine Stunde History besprechen wollen, doch nochmal interessieren. Weil Serbien war auch in Jugoslawien schon der größte Teil des Landes mit den meisten Einwohnern und der größten Wirtschaftskraft und eben auch einem ziemlich großen Nationalbewusstsein, schon seit dem 19. Jahrhundert, eigentlich vielleicht auch schon länger, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also welches Gewicht hatte Serbien in diesem Jugoslawien?
Die Serben machten 36% der Bevölkerung aus, waren tatsächlich die größte Gruppe und sie waren über vier dieser sechs Teilrepubliken verteilt. Und viele fühlten sich oft als das eigentliche Staatsvolk Jugoslawiens. Mhm. Und dann in den 1980er Jahren, also ihr Einfluss wurde dann unter Tito aber erheblich zurückgedrängt. Zum Beispiel bekamen die Albaner ihre eigene autonome Provinz, sehr zum Ärger vieler nationaldenkender Serben.
Und Tito selber war Kroate, glaube ich, ne? Und nicht Serber auch.
Ja, Tito war Kroate und hatte eine slowenische Mutter. Aha. Als dann die anderen Volksgruppen nach Titos Tod, also nach 1980, ihre nationalen Ansprüche dann immer offensiver geltend gemacht haben, da entstand dann unter den Serben so eine Stimmung, hey, die anderen vertreten rücksichtslos ihre eigenen Interessen, nur wir als Serben, als Staatsvolk müssen immer zurücktreten. Wir sind die Einzigen, die sich für das große Ganze verantwortlich fühlen. Und damit ist jetzt Schluss, wir machen das jetzt genauso, wir denken auch nur an uns. Das war dann diese Stimmung. Und das hat in den 80er Jahren zu einer riesigen nationalistischen Welle in Serbien geführt. Und dann haben die Nationalismen einander natürlich angesteckt.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Tito irgendwo auch selbst, ich glaube, Sie haben von Sprengstoff oder auf jeden Fall Zerstörungskraft in diesen Staat mitgebracht hatte. Meinen Sie damit, dass quasi nach seinem Tod, Sie haben es ja gerade gesagt, 1980, eigentlich auch klar war, dass ohne ihn dieses Jugoslawien nicht überleben konnte?
Ja, es hätte noch mal einen solchen Schiedsrichter gebraucht, aber es gab keinen und es hätte auch keinen geben können, der eine vergleichbare Autorität gehabt hat. Man muss wissen, Tito war tatsächlich eine wichtige Klammer, einmal durch diesen Partisanenmythos. Jugoslawien hat sich selbst vom Nazi-Joch befreit und ja, er war praktisch so eine Art Che Guevara seiner Generation. Und dann war er nach dem Zweiten Weltkrieg ein weltweit geachteter Staatsmann. Er stand auf Du und Du mit dem indischen, mit dem indonesischen, mit dem ägyptischen Präsidenten. Er hat die Queen getroffen, den Kennedy, Nixon, Khrushchev. Also er hat damit diesem Jugoslawien eigentlich eine weltpolitische Bedeutung gegeben, die ihm von seiner Größe her eigentlich gar nicht zugekommen wäre. Das war jetzt nicht wiederholbar. Aber das eigentliche Problem war tatsächlich, dass als dann die Demokratie ausbrach, sozusagen um 1990, die Parteien in Jugoslawien schon ethnisch vorgeformt waren. Mhm. In den anderen Ländern, da haben sich halt Ex-Kommunisten und Reformer und Demokraten einander duelliert ein paar Jahre lang. Aber in Jugoslawien war das von vornherein ethnisch. Mhm. Und obwohl das Land eigentlich das fortgeschrittenste war, das liberalste war, am besten auch in den Weltmarkt integriert hat und im Prinzip die besten Chancen hatte, diesen Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft zu schaffen, hat es das dann am schlechtesten geschafft. Das ist ein Paradox und das ist in gewisser Hinsicht auch tragisch gewesen.
Dann beginnen ja, Sie haben es auch gerade beschrieben, Herr Bambes-Niedig, ab 1990 nach und nach die Unabhängigkeitsbewegung. Slowenien ruft als erste Teilrepublik die eigene Unabhängigkeit aus. Und 1992, da wollen wir ja heute hin, beginnt dann der Krieg um Bosnien. Was da jetzt interessant ist, Herr Bambes-Niedig, es gab zu diesem Zeitpunkt ja auch schon die Kriege, die Slowenien und Kroatien geführt hatten, um zur eigenen Unabhängigkeit zu kommen. Aber dieser bosnische Krieg, der dauert am längsten und wird mit Abstand am allerschlimmsten geführt. Warum entwickelt sich das so?
Ja, man muss wissen, als der Bosnienkrieg ausbrach im April 1992, da herrschte ja zwischen Serben und Kroaten, die eigentlichen Antagonisten in diesen jugoslawischen Kriegen waren, schon seit einem Dreivierteljahr Krieg. Und in Bosnien war jeder dritte Bosnier ein Serbe und jeder sechste Bosnier war ein Kroate. Mhm. Also Bosnien lag genau zwischen Serbien und Kroatien. Es lag sozusagen im Auge des Hurricane. Und ja, viele haben gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da der Krieg ausbrach. Und ein paar Kilometer von der bosnischen Grenze entfernt wurde gekämpft. Die Frage war, wie man den Krieg vermeidet. Was kann man tun in dieser Lage? Und die Serben wollten unbedingt in Jugoslawien bleiben. Die haben gefürchtet, in einem unabhängigen Bosnien werden wir zur abgehängten Minderheit. Und die Bosniaken, so waren etwa 44% der Bevölkerung, die fürchteten, sie werden jetzt ihrerseits, wenn sie in Jugoslawien bleiben, zu einer verachteten Minderheit in einem serbisch dominierten Staat. Ja, das war ein Dilemma. Das hat man gewusst. Und zu allem Überfluss hat dann den Bosniern ausgerechnet die gerade entstehende EU die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ihr müsst euch innerhalb von 3 Wochen entscheiden, ob ihr nun unabhängig werden wollt oder in Jugoslawien bleiben. Wenn ihr Unabhängigkeit werden wollt, dann erkennen wir euch an und wenn nicht, dann bleibt ihr eben auf Dauer da in Jugoslawien unter der Knute von Milosevic. Und als die Entscheidung dann gefallen war, dann begann tatsächlich mit massiver Unterstützung, also ein Krieg aus Ansage. Der Krieg mit seinen Massakern und den ethnischen Säuberungen und der Rest ist ja bekannt.
Norbert Mapes-Niedig war das hier in einer Stunde History über den Zerfall Jugoslawiens. Danke fürs Gespräch, Herr Mapes-Niedig.
Gerne.
Jugoslawien unter Tito war also Geschichte und die sogenannten Jugoslawien-Kriege brachen aus. Und Matthias, Kollege Mapes-Niedig hat uns das ja eben erklärt, wie die Serben auf diesen Zerfall reagierten, nämlich mit einem mehr und mehr an Nationalbewusstsein, das eben fußte auch auf einem ziemlich typisch serbischen Geschichtsbewusstsein.
Naja, also manche dieser serbischen Politiker, die bezogen sich eben auf die Geschichte des Balkans insgesamt, zum Beispiel auf die berühmte Schlacht auf dem Amselfeld 1389. Mhm. Serben, Bosnier und Albaner kämpften 1389 gegen Osmanen, aber das Amselfeld ist im Kosovo. Und aus dieser historischen Schlacht wurde dann hergeleitet, dass Serben, Bosniaken und Albaner, jedenfalls die, die im Kosovo lebenden, in einem serbischen Staat zu leben haben. Dumm nur, dass weder Kosovo-Albaner noch Bosnier das wirklich wollten.
Ein serbischer Politiker, auf den wollen wir jetzt noch zu sprechen kommen, war damals aber auch besonders bekannt. Und bei dem Versuch, den Balkan nach dem Tod Titos neu und zugunsten Serbiens zu ordnen, ziemlich prominent, nämlich Slobodan Milosevic, Matthias. Lernen wir gleich ausführlich erkennen, aber schon mal in Stichworten, wer war das?
Ja, so ein paar Eckdaten. Mhm. 1941 wird er in Serbien geboren. Er ist erst kommunistischer und dann sozialistischer Politiker Serbiens in hohen und dann auch höchsten Ämtern. 1987 war er beteiligt am Sturz des Präsidenten Ivan Stambolic. Erst war er starker Mann hinter den Kulissen danach und dann später an vorderster Stelle. Er schaltete die innerparteiliche Opposition aus. Er sorgte im Kosovo, in der autonomen Provinz Vojvodina und in Montenegro dafür, dass serbienfreundliche Politiker in die Ämter kamen. Und 1989 übernahm er dann selbst das Amt des serbischen Staatspräsidenten.
Ja, und als serbischer Präsident war er in so ziemlich alles verwickelt, was da in den 90er Jahren noch folgen sollte. Slobodan Milosevic. Und diesen Slobodan Milosevic wollen wir jetzt noch mal etwas besser kennenlernen. Und zwar mit Historiker Karl Bethke. Hallo, Herr Bethke.
Hallo.
Milosevic ist im Kommunismus politisch groß geworden, Herr Bethke. Bleibt denn auf dem Papier sowas wie Sozialist, als Chef der sozialistischen Partei? Aber war auch, das haben wir schon gehört, strammer Nationalist, also überzeugter Serbe, obwohl seine Eltern, glaube ich, Montenegriner waren. Also irgendwie viele Widersprüche. Was denken Sie, wovon war er wirklich zutiefst politisch überzeugt?
Nee, das Besondere ist tatsächlich, dass er diese verschiedenen Gesichter hat, diese verschiedenen Facetten miteinander verbindet und zwar auch jenseits unseres bekannten politischen Koordinatensystems. Mhm. Und das ist im Grunde genommen ein Teil auch seiner Wirkung. Man wusste gar nicht genau, wie man das jetzt eigentlich einzuordnen hat. Ist er einfach nur ein strammer Nationalist? Inwieweit ist er noch Kommunist? Und was kommt noch alles dazu? Also ich denke, er hat mindestens so 4 Facetten mit dabei. Also einerseits tatsächlich seine Politik ist die nationalistische Praxis. Er benutzt auch die ganze nationalistische Rhetorik, die Symbolik und so weiter. Auf der anderen Seite, wie Sie schon richtig sagten, ist ja das Besondere, dass er zugleich eben dafür sorgt, dass die kommunistische Partei, aus der er kommt, in Serbien an der Macht bleibt. Und das ist nicht ganz unwichtig. Also die wählt ihn die auch stabil dann nach 1990. Er ist in den 80er Jahren durchaus auch bisweilen sogar ein Unterstützer, so die konservativ-dogmatischen Tendenzen. Die Unterstützung der altkommunistischen Generäle 1991 ist sehr wichtig. Und er kommt eigentlich selbst im Verlauf der 1990er Jahre bei den Kongressen seiner Partei schon darauf zurück, also dass man sich ja grundsätzlich als links versteht. Und in der Schlussphase, das ist interessant, also so in der Zeit um 2000 herum, da kriegt er dann noch so eine Wendung gegen die Globalisierung sozusagen, also den westlichen Imperialismus. So, ja, okay. Versucht er dort etwas anzuknüpfen. Aber das sind
vielleicht auch wieder sowas Altkommunistisches da irgendwie an der Stelle.
Genau, aber das ist das Interessante, er hängt schon an dieser linken altkommunistischen Tradition, aber gleichzeitig ist er jetzt auch nicht einfach ein Steinzeitkommunist. Er ist ja, kommt ja aus dem Bankbereich. Er kommt aus dem Bankbereich, ja, ne? Mhm. War längere Zeit in den USA, sprach auch halbwegs Englisch. Und eine weitere Facette ist schon von ihm, dass er so ein bisschen den Leuten auch als Modernisierer erschien, teilweise auch in Verbindung mit dieser nationalistischen Agenda. Zum Beispiel, Jugoslawien muss stärker zentralisiert werden, weil das eben sozusagen dem Bürokratieabbau dient. Also antibürokratische Revolution war so ein Stichwort bei ihm. One man, one vote, was natürlich für die Serben besonders günstig war. Also das ist auch so eine Facette von ihm. Er hat eigentlich auf eine gewisse Weise diese sozialistische Partei auch zu einer Mitte-Links-Partei irgendwie gemacht. Mhm. Die häufig dann Bündnisse zwar mit nationalistischen Parteien bis heute ja immer wieder eingeht, aber also so ein ganz altbackener Kommunismus ist es auch nicht. Was die vierte Komponente, die wichtig ist, er ist im Grunde genommen ein Pionier des Populismus in Europa. Das ist er wirklich, mhm. Und das war was völlig Neues.
Da habe ich aber auch gerade sofort dran gedacht, Herr Bethke, ja. Mir kam auch der Begriff Opportunist irgendwie in den Kopf. Also so zu schauen, welche politische Strömung wäre gerade am besten bespielbar, um erfolgreich zu sein?
Ja, ich glaube, das ist schon auch Überzeugungs-, bei all dem, was wir angesprochen haben, sind auch schon Überzeugungselemente dabei. Mhm. Aber er ist ja natürlich auch der Repräsentant einer bestimmten politischen Klasse und die hat natürlich ein Interesse am gesellschaftlichen und politischen Machterhalt. Aber er verbreitet die Basis und das ist das Spannende eigentlich. Bis dahin waren ja kommunistische Parteifunktionäre, Apparatschiks, gerade jetzt in dieser Zeit, 70er, 80er Jahre, im Grunde genommen bekannt dafür, dass sie grau und wenig Massenbasis hatten. Mhm. Und er setzt so ganz bewusst baut so eine populistische Massenbewegung auf, die im Grunde genommen seine Agenda mit Demonstrationen, sogenannten Meetings, unterstützen, die natürlich von oben gelenkt sind und von der Stasi. Aber das war was völlig Neues für den Kommunismus in Europa.
Also wie Sie sagen, wirklich sehr facettenreich, dieser Milosevic.
Ja.
Aber Serbien als Nation spielte dann irgendwo doch eine übergeordnete Rolle, oder?
Ja, absolut. Absolut. Wobei, er war auch lange ein Freund von Jugoslawien.
Mhm.
Also bis eigentlich zum Schluss hat er immer wieder gesagt, dass es ihm wichtig, dass er Jugoslawien, wenn auch im kleineren Rahmen als Staat erhalten hat. Und damit auch so, er sagt sogar einmal, er hat die jugoslawische Idee gerettet.
Mhm.
Aber natürlich das Jugoslawien, in dem also er seine nationalistische Agenda umsetzen kann, also neben die Serben dominieren. Und da kann auch Jugoslawien in Ordnung sein, als er merkt, das lässt sich nicht mehr so umsetzen, schaltet er dann auch auf den serbischen Nationalismus um. Aber das ist auch nicht untypisch. Also das ist eigentlich eine Sache, es gibt in dieser Weise sowieso so einen, schon vor Milosevic, so eine Art linken Nationalismus. Insofern, dass da so eine serbisch-nationale Tendenz und so eine Tendenz zum Zentralismus auch immer schon gut zusammengehen.
Mhm.
Also es steht so ein bisschen nebeneinander.
Ja.
Das Jugoslawische und das Serbische bei ihm.
Viele, viele von uns, Herr Bethke, kennen Milosevic dann aber ja tatsächlich vor allem wegen seiner letzten Lebensjahre, die er in Den Haag verbracht hat, in Gefangenschaft vor dem Menschenrechtsgerichtshof der Vereinten Nationen. Und da wurde ihm der Prozess gemacht, unter anderem wegen des Völkermords an den Bosniaken in Srebrenica. Da hatten serbische Truppen, das ist jetzt alles sehr kurz gefasst, wir haben schon mal eine ganze Ausgabe, eine Stunde History dazu gemacht, wenn sie jemand nachhören möchte, aber da haben serbische Truppen innerhalb weniger Tage über 8000 Bosniaken ermordet. Was hatte Milosevic damit zu tun?
Also die Vorstellung, diese serbischen Verbände in Bosnien hätten das völlig unabhängig von Restjugoslawien, von Belgrad, von Serbien aus besorgt, die finde ich geradezu absurd. Das ist etwa so, wie praktisch heute die Situation sie in der Ukraine haben. Und also wenn sich jemand hinstellen würde und sagt, also die diese Volksrepublik Donetsk oder so, die operiert unabhängig von Russland. Also im Grunde genommen ist das, ich finde es eigentlich ähnlich absurd. Wir wissen auch, dass diese Generäle zum Beispiel aus Belgrad bezahlt wurden. Und das sind ja auch jetzt nicht irgendwelche Milizen einfach gewesen. Das waren praktisch Armeeverbände mit Artillerie, Panzern, also anfangs sogar auch mit Flugzeugen. Und also ich finde, es ist vollkommen evident, dass dahinter letztendlich also Serbien stand.
Und Milosevic persönlich auch.
Ja, das glaube ich ganz fest. Das ist einfach gar nicht anders vorstellbar. Er war der starke Mann in Serbien und diese Kriegsmaschinerie hätte nicht funktioniert, ohne dass das aus Belgrad gelegt worden wäre.
Aber er ist nicht verurteilt worden, oder?
Weil er gestorben ist vorher. Das ist der Punkt. Also insofern, aber man hatte ja 66 Anklagepunkte gegen ihn. Also ich, unabhängig davon, wie jetzt das Urteil genau ausgefallen wäre, ich glaube an seiner Täterschaft, da kann es gar keinen Zweifel geben.
Würden Sie uns die Umstände des Todes von Milosevic nochmal erklären können?
Da würde ich jetzt keine Legendenbildung...
Nein, unbedingt nicht, nee. Nur vielleicht einfach mal erklären, was passiert ist.
Er ist 2006 da verstorben im Gefängnis. Und dadurch, ich meine, es ist letztendlich schade, weil dadurch das Gerichtsverfahren eigentlich zu Ende war. Es gab dann von Helsinki Watch, glaube ich, eine Zusammenfassung der bis dahin erreichten Befunde. Ja, hätte man vielleicht dann bei dem Prozess vom UGH zwischen Bosnien und Serbien ein klares Urteil gehabt, im Genozid wäre das da vielleicht auch etwas anders ausgefallen. Das hatte man leider bis zu dem Zeitpunkt nicht.
Ein facettenreicher Politiker in seinen frühen Jahren, Slobodan Milosevic, mit einem ziemlich schrecklichen Erbe, über das wir gesprochen haben mit Historiker Kai Bethke. Danke fürs Gespräch, Herr Bethke.
Danke.
Jetzt haben wir ja eben gehört, was Milosevic im Bosnienkrieg alles zur Last gelegt wurde, was serbische Truppen in diesem Krieg angerichtet haben. Und falls ihr da noch Wiederholungsbedarf habt, nochmal genauer einsteigen, nochmal genauer nachhören wollt, dann empfehle ich euch unsere Folge zur Belagerung von Sarajevo. Da rollen wir nämlich den ganzen Bosnienkrieg nochmal auf, genauso auch wie den Völkermord in Srebrenica. Hier jetzt aber an dieser Stelle, Matthias, wollen wir nochmal drauf eingehen, dass das ja ein Krieg war, in den auch ziemlich schnell, vielleicht nicht die ganze Welt, aber jedenfalls die westliche Welt verwickelt war, denn die Vereinten Nationen stellten 1992 eine Friedenstruppe für Bosnien zusammen und auch die NATO führte gleich mehrere Militäraktionen in Bosnien durch.
Also erst einmal ging es nur um die Durchsetzung einer Flugverbotszone über Bosnien-Herzegowina. Der Auftrag wurde dann ausgeweitet, nachdem im November 1994 rund 400 UNPROFOR-Soldaten als Geiseln genommen wurden. Das war eine Schutztruppe der Vereinten Nationen, die seit 2 Jahren im Land war. Und vorausgegangen war ein wirklich feiges Attentat im Stadtzentrum von Sarajevo.
Erzähl doch mal, was ist da passiert in Sarajevo?
Gegen Mittag an einem Tag schlugen 5 Mörsergranaten auf dem Marktplatz der Stadt ein. Die bosnische Hauptstadt wurde da schon seit 3 Jahren von bosnischen Serben belagert. Das Attentat forderte mindestens 37 Tote und Dutzende Schwerverletzte. Und es stellte sich sehr schnell heraus, dass diese Geschosse aus rund 4 Kilometern Entfernung von einem Ort kamen, der von bosnisch-serbischen Freischärlern besetzt war. Dieses Massaker war der Auslöser für den ersten großen Militäreinsatz der NATO in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und er dauerte bis Anfang November 1995. Am Schluss wurden sogar amerikanische Marschflugkörper vom Typ Tomahawk eingesetzt. Das führte dann unter anderem zu einem Ende der Kriegshandlungen auf dem Balkan und zum Beginn von Verhandlungen, die im Dezember 1995 im Abkommen von Dayton mündeten.
Womit wir dann langsam endlich auch beim Frieden angekommen wären. Wie dieser Frieden von Dayton zustande gekommen ist und was da irgendwo auf einem Luftwaffenstützpunkt in Ohio eigentlich vor sich ging, das erzählt euch jetzt Grit Eggerichs.
In Mitteleuropa ist Mitte Dezember 1995 alles wie immer. Die Pariser Verkehrsbetriebe streiken. Wer eins hat, verstopft die Straße mit dem eigenen Auto. Um Frieden zu machen, müssen die Staatsgäste per Hubschrauber eingeflogen werden.
Die Gastgeber in Paris wollten ihnen die stundenlangen Staus ersparen, durch die selbst Polizeifahrzeuge nicht mehr durchkommen.
Tina Hassel berichtet im Mittagsmagazin. Der damalige US-Präsident steigt aus einem Helikopter.
Er ist heute in Paris unbestritten der Held dieser Friedensunterzeichnung, Präsident Clinton.
Bill Clinton hatte die Kriegsparteien zu Verhandlungen genötigt. Den serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, den kroatischen Staatspräsidenten Franjo Tudjman und den Vorsitzenden im Präsidium von Bosnien-Herzegowina, Alija Izetbegovic. Die drei mussten sich in den USA auf der Wright-Patterson Air Force Base bei Dayton einfinden und sich hinter verschlossenen Türen einigen. Komme, was wolle. Nach 3 Wochen mühevoller Kleinarbeit und Geschacher um Territorien ist das schließlich gelungen. Fast 4 Jahre Krieg in Bosnien waren zu Ende. Von heute aus betrachtet, nennt man die Krise der 90er auf dem Balkan den Zerfall Jugoslawiens. Die Teilstaaten des Landes waren sehr unterschiedlich. Im Kosovo zum Beispiel gab es keine entwickelte Industrie. Viele Menschen hatten kaum genug zum Leben. In Slowenien und Kroatien wurden Küchengeräte für den Export Richtung Westen und auch Autos produziert. Der Lebensstandard war hoch.
Drvna industrija gaj, Podravska Slatina.
Subo te petom vecem račita od sednevnika očekuju nagrade kuće, automobili, Jugo, Areno, 11, kam prikolica, putovanje po svetu, motocikli, džilera, leteća vikendica.
Sniženje cena po jedinim modelima modne i sportske obuće do 50%.
U svim prodavnicama Boro.
Der Vielvölkerstaat steckte in den 80er Jahren in einer fetten Wirtschaftskrise. Und in Belgrad regierte ein Autokrat, Slobodan Milošević. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es in den Teilstaaten Volksabstimmungen. Die Mehrheit wählte die Unabhängigkeit. Die Menschen wollten Milošević loswerden und glaubten, mit dem Abschied von Jugoslawien sei die Demokratie garantiert. Erst haben Kroatien und Slowenien ihre Unabhängigkeit erklärt, im März 1992 dann Bosnien. In Kroatien war schon Krieg und jetzt ging es auch in Bosnien los, denn in beiden Ländern leben viele Serben. Und Milošević kämpfte verbissen für einen großserbischen Staat.
Ein weiter Bogen über die Adria bringt uns in anderthalb Stunden ins Krisengebiet. Der Flughafen sieht verheerend aus. Alle Gebäude zeigen mehr oder minder große Schäden. Überall stehen weiße UN-Panzer, nicht ohne Grund.
3 Monate nach Kriegsausbruch in Bosnien begleitet ein Reporter eine Hilfslieferung nach Sarajevo. Die Hauptstadt von Bosnien ist von serbischen Truppen umzingelt. Fast von Beginn des Kriegs an sind Blauhelm-Soldaten vor Ort.
Zwischen Schrott und Ruinen, Sarajevo ohne Wasser. Die Serben haben vor 3 Wochen abgedreht. Das Deutsche Rote Kreuz hat 50 Pumpbrunnen gebohrt. Die Stadt braucht 400. Das ist ohnehin Industriewasser mit Hepatitis-Verdacht.
Die Blauhelme gucken hilflos zu, wie Zivilistinnen und Zivilisten wie Hasen gejagt werden. Von Scharfschützen in Hochhäusern und auf den Bergen über der Stadt.
Die Straßenbahn wird beschossen. Dann halten die Serben auf alles, was sich bewegt. Die UNO-Scharfschützen reagieren nicht. Wie sollen sie auch? Sie müssen hunderte von Fenstern absuchen.
Auch die Bosniaken schießen auf nicht-militärische Ziele. Wer im Rest Europas Nachrichten guckt, sieht immer wieder Menschen, die in der Deckung von Panzern Kreuzungen überqueren oder im Kugelhagel um ihr Leben rennen. Bürgersteige werden zu sogenannten Sniper-Alleys. Für die ARD berichtet Friedhelm Brebeck.
Ein Junge wird am Auge getroffen und jeder hier weiß, aus welchem Hochhaus die vielen tödlichen Kopfschüsse der letzten Tage kommen, auch die UNO-Soldaten.
Die dürfen nur dann schießen, wenn sie einen Todesschützen zweifelsfrei ausgemacht haben, um keine Zivilisten zu gefährden. Auf keiner Seite. Und das ist praktisch unmöglich. Etwa 100.000 Menschen sterben in diesem Krieg. Über die Hälfte der bosnischen Bevölkerung ist auf der Flucht. Dennoch passiert lange nichts. Bis die Kriegsherren dem Druck der US-Regierung nachgeben und verhandeln. Am Ende unterzeichnen sie in Paris einen Vertrag, der Bosnien-Herzegowina eint und teilt.
Mit der feierlichen Unterzeichnung des Friedensvertrags wird ein bosnischer Staat gegründet, der aus 2 Teilen besteht. Der Muslimisch-Kroatischen Föderation und der Serbischen Republik Bosnien. Sarajevo bleibt die vereinte Hauptstadt. Dort wird eine Zentralregierung, ein einheitliches Parlament und eine Präsidentschaft geschaffen. Eine Friedenslösung, die ebenso hoffnungsvoll wie problematisch ist.
Der Krieg endet und Bosnien-Herzegowina, wie wir es noch heute von der Landkarte kennen, entsteht. Grit Eggerichs hat uns vom Dayton-Vertrag erzählt, 1995. Ist jetzt genau 30 Jahre her. Und diesen Dayton-Vertrag, den wollen wir doch nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen, und zwar mit Alexander Rothart. Er ist Politikwissenschaftler und hat sich unter anderem für die UN, die NATO und auch die OSZE schon mit Bosnien und seinen Nachbarn beschäftigt. Hallo, Herr Rothart.
Ich grüße Sie, Herr Dichmann.
Also da die da alle mitzureden hatten, Herr Rothart, von Milošević bis zu den Vertretern von Bosnien und Kroatien, wurden sie, so liest man, so haben wir heute auch schon gehört, von den USA regelrecht eingeschlossen und genötigt zu verhandeln. Ist das so? Kann man den Dayton-Vertrag praktisch so beschreiben?
Das kann man in der Tat so tun. Und ich habe hierzu ein ganz interessantes Zitat von Richard Holbrooke, dem damaligen Beauftragten von US-Präsident Bill Clinton. Mhm. Und der war damit beauftragt, also diese Verhandlungen zu führen und einen Frieden auszuhandeln. Und der hat geschrieben, Zitat, seit dem 21. November 1995 steht der Begriff Dayton für eine bestimmte Art der Diplomatie. die Holzhammermethode. Alle Beteiligten werden so lange eingesperrt, bis sie zu einer Einigung kommen. Seitdem wurde Dayton ernsthaft für Nordirland, Zypern, Kaschmir, den Nahen Osten und andere Krisenregionen erwogen. Wer einen Dayton für andere weltpolitische Konflikte in Erwägung zieht, sollte mit Bedacht vorgehen. Es ist ein Drahtseilakt ohne Sicherheitsnetz. Vor einem derartigen Alles-oder-Nichts-Unternehmen muss viel Arbeit stehen. Mhm. Ganz kurz dazu muss viel Arbeit stehen. Das ist damit gemeint die Vorarbeit, nämlich, wie Sie schon sagten, Präsident Milosevic, also der serbische Präsident Milosevic, zum Beispiel, es war eine Voraussetzung für die Amerikaner, dass Präsident Milosevic die serbische Delegation in Dayton anführen wird. Es gab ja damals den Präsidenten, den sogenannten der Republika Srpska, den Kriegspräsidenten Karadzic, der genau wie sein Militärchef Ratko Mladic angeklagt waren vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Und hat Horbrook, oder die Amerikaner haben gesagt, die dürfen erstmal nicht teilnehmen an der Delegation, dürfen nicht Teil der Delegation sein, mitverhandeln. Und Milosevic muss für die bosnischen Serben verhandeln. Mhm. Also das war allein die Voraussetzung. Und um diese Voraussetzung zu erfüllen, war allein
braucht man
schon
viel
mal
Vorarbeit.
Eine richtige Vorarbeit nötig, eine wochenlange regelrechte Pendeldiplomatie, die man mit der Richard Kissingers im Nahostkonflikt, also zwischen Israel und Ägypten, in den 70er Jahren vergleichen kann.
Aber das ist ja auch kleiner Rotat, wenn man das schaffen möchte, den Holzhammer, ne, die alle miteinander einzusperren, dann muss man sie natürlich eigentlich vorher schon weichklopfen, wenn man ehrlich ist.
Das, wenn sie dabei bleiben, vorhin richtig. Ja, genau. Also, um das abzurunden, es gab tatsächlich also wirklich große Widerstände auf allen Seiten auch. Die Serben waren in der Defensive. Die waren eigentlich diejenigen, oder die nach Ratio hätten die eigentlich einem Friedensschluss mehr zugewogen sein müssen. Nämlich die andere Seite, die Kroaten und die Bosniaken, waren militärisch auf dem Vormarsch. Und als es wirklich einen tragenden Waffenstillstand gab, ich glaube, es war der 5. Oktober, erstmals wirklich ein Waffenstillstand, auf dem man Verhandlungen aufbauen konnte. Dann wurde also festgelegt von den Amerikanern, 21 Tage habt ihr Zeit in Dayton auf einem Luftwaffenschutzpunkt, völlig abgeschirmt von der Außenwelt. Mhm. Wie schon Botschafter Holbrooke zitierte, also wirklich quasi eingesperrt. Und dann kam es wirklich zu diesem zweiten Verhandlungsmarathon, in Dayton selber, also zwischen den Delegationen, Problem war, die Delegationen wollten teilweise zum großen Teil gar nicht miteinander sprechen, sondern mussten hauptsächlich amerikanische, aber auch ein paar deutsche Diplomaten hauptsächlich, die dann zwischen den Delegationen hin und her gegangen sind, zwischen den Räumen und immer wieder Vorschläge unterbreitet haben.
Ja, ein Drahtseilakt, wie Sie ja auch gesagt haben.
Genau, genau, ein wirklicher Drahtseilakt. Wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, es ging um die Stadt Brčko, die Zukunft der Stadt Brčko. Brčko ist eine in Nordbosnien gelegene Stadt im sogenannten Korridor der Posavina. Und diese Stadt war die am meisten umkämpfte Stadt während des gesamten Krieges. Mhm. Also wir werden uns natürlich noch selbstverständlich an Sarajevo erinnern. Aber die heftigsten Kämpfe fanden in Brčko oder um Brčko statt, weil dieser Korridor die serbischen Eroberungen in West- und Ostbosnien verband und zusätzlich diese mit Belgrad verband, also mit Serbien selber und aber auch die serbisch besetzten Gebiete in Kroatien. Das mag jetzt ein bisschen verwirrend sich anhören.
Ja, aber strategisch aber einfach verdammt wichtig, kann man quasi zusammenfassen.
Richtig, genau. Mhm. Der strategisch wichtigste Punkt im gesamten ehemaligen Jugoslawien. Für Belgrad insbesondere wichtig, weil sie damit, wie schon gesagt, die Eroberungen in Bosnien 70% des Territoriums und Kroatien 30% des Territoriums kontrollieren konnten. Und die einzige Landverbindung ging durch Brčko. Und damals war es so, dass die Delegationen sich nicht darauf einigen konnten. Es war also der neuralgischste Punkt. Und dann hat man damals also wirklich eine salomonische Entscheidung getroffen und hat, ich glaube, am 20. November gesagt, also einen Tag vor Ablauf der Frist, hat man gesagt, wir werden Brčko ausklammern aus den Verhandlungen und einem internationalen Schiedsgerichtsverfahren unterstellen. Und dieses Schiedsgericht wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Urteil fällen, ob es nun der Föderation zugesprochen werden wird oder der anderen Entität Bosniens, der Republika Srpska, oder eigenständig wird, international verwaltet, wie auch immer. Und somit konnten die Dayton-Verhandlungen quasi noch in letzter Stunde gerettet werden. Mhm.
Wenn wir uns das jetzt aber mal angucken, Herr Rothart, dieses heutige Bosnien-Herzegowina, wie es funktioniert, dann ist da manchmal vom kompliziertesten politischen System der Welt die Rede. Aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Also wie würden Sie die Ergebnisse dann von Dayton letztlich beurteilen?
Ich würde aber sagen, dass das vielgescholtene Dayton-Abkommen nicht nur, in Anführungsstrichen, den Krieg beendet hat, sondern ein System geschaffen hat, das man zwar kritisieren kann, Dayton hat es geschafft, woran 1993, also sagen wir mal zu Hochzeiten des Krieges, niemand geglaubt hat, nämlich dass Bosnien-Herzegowina als eigenständiger Staat überleben wird können. Und das hat Dayton geschafft. Es gibt zwar dieses wirklich sehr komplizierte politische System, das auch sehr viel Geld kostet. Nichtsdestotrotz konnte durch Dayton sichergestellt werden, dass die drei staatstragenden oder staatsbildenden Völker, also die Bosniaken, die muslimischen Bosniaken, die serbisch-orthodoxen und die katholischen Kroaten, dass die zusammen in einem Staat leben können.
Mhm. Herr Rothart, das politische System ist das eine, aber Sie beschreiben mir eben gerade auch, da leben Menschen drin in diesem Staat. Ne? Und ich bin mal durch diesen serbischen Teil Bosniens gefahren, die Republik Srpska, von der wir ja schon ein paar Mal jetzt gesprochen haben. Und ich fand es teilweise echt beklemmend, weil mir die Leute da erzählt haben, naja, der Mörder meines Ehemannes zum Beispiel, der wohnt zwei Häuser weiter. Ja, also wie schwer wiegt dieser Bosnienkrieg 30 Jahre später noch nach? Was denken Sie?
Er wiegt leider natürlich noch nach, weil der ethnische Hass nach wie vor von gewissen Politikern, gerade wie Sie sagen, in der Republika Srpska geschürt wird. Mhm. Das Problem ist, sind nicht die einfachen Leute, muss ich sagen. Also es gibt natürlich immer auf allen Seiten einen gewissen Prozentsatz von wirklich Radikalen, die nicht zusammenleben wollen, die wirklich Überzeugungstäter sind und die einander hassen. Das ist aber ein ganz kleiner, verschwindender Teil. Der überwiegende Teil der Menschen hat überhaupt kein Problem, miteinander zu leben. Und das kann man an diesem Beispiel, was ich eben gesagt habe, Brčko, es gab dann ein Schiedsgerichtsverfahren. Der Schiedsspruch war, Brčko wird ein unabhängiger Distrikt, also von beiden Entitäten unabhängig. Und dort ist die Konstellation ähnlich wie vor dem Krieg jetzt die ethnische Zusammensetzung. Also Bosniaken, Kroaten und Serben regieren und leben dort zusammen, sind zu überwiegenden Teil zurückgekehrt. Es gibt eine Wirtschaftsentwicklung, die nicht nur für Bosnien, sondern auf dem gesamten Balkan sehr, sehr positiv ist in Brčko. Mhm. Und Brčko beweist, dass die Leute zusammenleben können und auch wollen. Diese bedrückende Situation, die Sie schildern, die findet man leider wirklich in vielen Teilen, insbesondere in der Republika Srpska. Und der bosnische Serbenführer oder bis vor kurzem noch Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, hat also wirklich in den letzten 19 Jahren seiner Amtszeit alles getan, um diesen ethnischen Hass am Kochen zu halten, indem er immer wieder behauptet hat, dass zum Beispiel der Völkermord von Srebrenica gar nicht stattgefunden hätte und dass andere Kriegsverbrechen, serbische Kriegsverbrechen, die einwandfrei insbesondere vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, also dem sogenannten Kriegsverbrechertribunal, belegt worden sind in vielen Urteilen gegen serbische, insbesondere serbische Militärs, die verübt haben, zum Beispiel mehrere Granatartillerie-Massaker in Tuzla, in Sarajevo, gesagt, dass diese Massaker die Bosniaken selber gegen ihre Leute verübt hätten. Und somit ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig, eine Wiederversöhnung oder eine Versöhnung überhaupt zu erreichen.
Aber Bosnien hat die Chance, der Staat Bosnien-Herzegowina, den es so auf der Landkarte gibt, aufgrund des Vertrags von Dayton, über den wir heute gesprochen haben, hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Rothart.
Sehr gerne.
Jetzt herrscht zwischen Bosnien und Serbien seit 30 Jahren Frieden. Ein Frieden, der stabil ist, aber, wir haben es eben bei Herrn Rothart gehört, aber manch ein serbischer Politiker nutzt diese alten Konflikte immer noch, immer und immer wieder, muss man sagen, um Hass zu schüren. Und damit sind übrigens nicht nur serbische Politiker in Bosnien gemeint, sondern natürlich auch serbische Politiker in Serbien selbst. Aleksandar Vučić zum Beispiel, der Präsident Serbiens, Matthias, der hat in den letzten Jahren immer wieder für heftige Störgeräusche gesorgt.
Ja, das kann man wohl laut und deutlich sagen. Serbien hat im Dezember 2009, das ist ja immer noch der Hintergrund dazu, einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Mhm. Aber das Land ist zerrissen und hat massive Probleme, die eine EU-Mitgliedschaft im Moment jedenfalls wirklich ausschließen. Es gibt keine Anerkennung des Kosovo. Im Gegenteil, es gibt eine massive Delegitimierung des Kosovo. Es gibt wenig Rechtsstaatlichkeit. Freiheit. Die Menschenrechte werden nicht durchgehend eingehalten. Es gibt Repressionen gegen Demonstranten und Demonstrationen und es gibt eine sehr starke Hinwendung zu Russland trotz des Ukraine-Kriegs. All das spricht nicht nur gegen eine EU-Mitgliedschaft, sondern deutet eben auf schwere innenpolitische Spannungen hin, die das Land destabilisieren. Und es bleibt zu hoffen, dass sich das nicht auf die Nachbarn im ehemaligen Jugoslawien überträgt.
Jetzt habe ich aber auch noch ein Aber, Matthias. Aber im Westbalkan herrscht jetzt zur Weihnachtszeit 2025 Frieden. Und das ist nach dieser Geschichte, die wir heute irgendwo im 19. Jahrhundert angefangen haben, doch auch mal was zum Festhalten. Und apropos Weihnachtszeit, da machen wir nächste Woche richtig schön weiter und nehmen die Kirche in die Pflicht. 1965, nämlich vor 60 Jahren, da endet das Zweite Vatikanische Konzil, in dem sich die Kirche vorgenommen hat, sich eigentlich zu öffnen. Tja, aber was ist daraus geworden, ne? 60 Jahre später, darüber können wir uns dann nächste Woche rechtzeitig zu Heiligabend nochmal alle Gedanken machen. Danke dir, Matthias, für heute. Ich bin Markus Dichmann. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.